Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen und ich freue mich, dass wir heute wieder zusammenkommen können, über das Internet verbunden, um miteinander Gottesdienst zu feiern. Das Osterfest, das liegt jetzt eine Woche hinter uns. Wer so ein bisschen einen frommen Kalender daheim hat, der weiß, heute steht sowas wie Weißer Sonntag in diesen Kalender eingetragen. Ein alter Brauch, dass früher die in der Osternacht Getauften das Taufgewand nochmal an diesem Weißen Sonntag im Gottesdienst getragen haben, Abendmahl in diesem Gewand gefeiert haben und dann zurückgegangen sind als Christen in den Alltag der Welt hinein. Dieser Sonntag nach Ostern, der ist eine Brücke zum Alltag hin. Wie ist es denn im Alltag als österliche Menschen zu leben, mit der Erfahrung des Auferstandenen zu leben, mit der Erfahrung zu leben, dass der Tod nicht das letzte Wort hat? Viele leben gerade nicht in ihrem normalen Alltag. Und trotzdem will auch dort das Licht des Auferstandenen scheinen. Österlich leben, als Christ leben in dieser Welt, auferstanden leben. Ich möchte euch gerne einen biblischen Text vorlesen. Und da hören wir, wie Jesus, der Auferstandene, seinen Jüngern begegnet. Ich lese aus dem Johannesevangelium im 20. Kapitel. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meine Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deine Finger her und sieh meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Selig sind alle, die Gottes Wort hören und für deren Leben es eine Bedeutung hat. Halleluja. Der auferstandene Jesus Christus, der begegnet seinen Jüngern. Der begegnet ihnen mitten in ihrer Todeswelt. Und Thomas, der bekennt: Mein Herr und mein Gott. Das wollen wir jetzt auch tun, das gemeinsam bekennen. Jesus, du bist unser Herr und Gott. In deine Anbetung wollen wir einstimmen und so lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du bist auferstanden, du bist lebendig. Du willst in unser Leben hineinkommen und wir laden dich ein. Komm in unseren Alltag hinein. Lass uns als österliche, als auferstandene Menschen vor dir stehen und mit dir leben. Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in alle Ewigkeit. Amen.
Dein Wort dringt in die Welt hinaus, und ich höre dich, wie du mich rufst, dir treu zu sein, dir zu vertrauen, dass jede Faser meiner Seele deinem Ruf folgen wird. Ich will dich vor mir sehen, auf deinen Wegen gehen. Gib mir ein ungeteiltes Herz, nur dir will ich ganz gehören. Sage mir, wie du wirklich bist und was dein Plan für mich ist. Ich will dir vor jede Faser meiner Seele deinem Ruf. des Herrn. Nur dir will ich ganz gehören, zeige mir, wie du wirklich bist und was dein Plan für mich ist. Ich will dir folgen, Herr, mit deiner Kraft und deinem Schein.
Herr, dein Name sei erhöht. Du bist gelobt, du seist gelobt. Denn du bist nicht nur auf die Erde gekommen, du bist auf die Erde gekommen und gestorben und wieder auferstanden. Und dann bist du in den Himmel aufgestiegen. Wir loben dich für diese frohe Botschaft, für die Osterbotschaft. Herr, und wir kommen vor dich in der Stille und bring dir alles, was uns in dieser Zeit bewegt, und hören auf dich. Es tränkt die Erde, du trägst der Menschen Last, das neu lebendig werde, was noch vom Tod umfasst. Wir tragen weit die Kunde, wir bekennen Bösheit, dass durch das Blut des Lammes das Licht des Lebens scheint. Wir halten hoch das Kreuz, wir stehen auf für dein Reich. Jesus, du bist des Lebens Thron, der ewige König, Gottes Sohn. Du hast das Kreuz gewählt zum Heil für des Lebens, es ist vollbracht, der Weg ist frei durch das Kreuz. Ein neuer Baum des Lebens wächst auf an diesem Ort, der letzte Feind des Menschen hat nicht das letzte Wort. Das Zeichen deiner Liebe ragt in den Himmel auf. Ein Ärgernis für viele, doch rund um den Erdlauf. Wir halten hoch das Kreuz, wir stehen. Du bist des Lebens Grund, der
die Gnade unseres auferstandenen Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes, der uns am Kreuz seine Liebe gezeigt hat, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, der uns mitten im Alltag österliche Freude schenken will, sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, heute am Sonntag nach Ostern. Ostern, das ist noch nicht vorbei. Bis Pfingsten kommen wir zusammen, bis Pfingsten feiern wir Ostern, bis Pfingsten feiern wir dieses hohe Fest. Und Martin Luther, der erinnert uns auch an etwas ganz Wertvolles. Er sagt, bei uns als Christen, ist alle Tage Ostern, nur dass man einmal im Jahr Ostern feiert. Das österliche Leben von uns Christen, man kann sagen, dieses Leben, das beginnt am Ostersonntag. Das beginnt mit der Auferstehung des Jesus von Nazareth. Dieses österliche Leben, das beginnt mit seinem Sieg über den Tod. Aber dieses österliche Leben, das dauert weiter an. 365 Tage im Jahr und in dem Jahr sogar 366 Tage, da sind wir dazu eingeladen, als österliche Menschen zu leben, als österliche, als auferstandene Menschen Jesus Christus zu bezeugen. Der Predigttext, der ganz offiziell heute für diesen Sonntag nach Ostern vorgeschlagen ist, es ist ein Wort aus dem Buch des Propheten Jesaja. Ich fand ganz ehrlich, beim ersten Lesen, da kam mir das gar nicht so österlich vor. Aber ich möchte euch einladen, wenn ich euch jetzt diesen Predigttext vorlese, den mal ganz bewusst als einen österlichen Text zu hören. Ich lese aus dem Buch des Propheten Jesaja im 40. Kapitel. Jesaja schreibt da: Blickt nach oben, schaut den Himmel an. Wer hat die unzähligen Sterne geschaffen? Er ist es. Er ruft sie und sie kommen hervor. Jeden nennt er mit seinem Namen. Kein einziger fehlt, wenn der starke und mächtige Gott sie antreten lässt. Ihr Nachkommen von Jakob, ihr Israeliten, warum behauptet ihr, der Herr weiß nicht, wie es uns geht? Es macht unserem Gott nichts aus, wenn wir Unrecht leiden müssen. Begreift ihr denn nicht? Oder habt ihr es nie gehört? Der Herr ist der ewige Gott. Er ist der Schöpfer der Erde. Auch die entferntesten Länder hat er gemacht. Er wird weder müde noch kraftlos. Seine Weisheit ist unendlich tief. Den Erschöpften gibt er neue Kraft. Und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos. Starke Männer stolpern und brechen zusammen. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Liebe Gemeinde, womit haltet ihr euch denn wach? Wenn man einen Blick in die Bibel wirft, Ostern, Auferstehung, das erzählt eigentlich von einem Wunder, das mich eigentlich schlaflos, das mich fassungslos machen sollte. Ich denke an die Frauen, die ans Grab kommen, wie es uns Markus überliefert. Die schauen ins Grab rein, die finden Jesus nicht. Und dann sagt Markus, ja, die haben gezittert, die hatten richtig Angst. Das, was da geschehen war, das war nicht alltäglich. Das Grab war leer, Jesus am Leben. Ich weiß nicht, wie ihr Ostern gefeiert habt in der letzten Woche. Mit der Familie konnte man es diesmal nur bedingt feiern. Vielleicht habt ihr euch daheim schön was zu essen gemacht am Ostersonntag. Vielleicht habt ihr da ganz viel Energie und ganz viel Kraft reingesteckt in dieses Essen. Vielleicht sogar so ein bisschen verausgabt sogar damit. Bei uns daheim ist das so eine alte Tradition. Am Gründonnerstag, da gibt's grüne Soße. Und der Mittwoch, der ist bei meinen Eltern immer ganz massiv davon geprägt, dass diese grüne Soße gehackselt wird, mit dem Messer geschnitten wird. Das ist ganz schrecklich viel Arbeit, bis dann alles geputzt ist, bis dann alles verarbeitet ist. An Ostern verausgabt. Habe ich mir vielleicht mehr von Ostern in meinem eigenen Leben versprochen? Vielleicht habe ich an Ostern ganz neu darüber nachgedacht. Vielleicht würde ich gern mehr Auferstehung in meinem Leben erfahren. Und Ostern, wenn ich diesen Umsturz, wenn ich das ernst nehme, dann würde ich eigentlich ja erleben, dass mich in meinem Leben eigentlich gar nichts mehr zur Erschöpfung bringen kann. Weil der österliche Einschlag, der will immer in mein Leben hineinragen. Der will immer in meinem Leben anwesend sein. Und dieser österliche Einschlag, der will Nebenwirkungen in meinem Leben hinterlassen. Aufgesperrte Ohren voller Neugier ist so eine Nebenwirkung. Vielleicht auch aufgerissene Augen voller Gottesschrecken und Staunen, so wie die Frauen da im Markus-Evangelium am Grab von Jesus. Oder auch vielleicht an diesem weißen Sonntag eine Erinnerung an die Taufe, eine Erinnerung an das Wort, das Paulus an die Galater schreibt: Ihr habt Christus angezogen. Ich finde, das ist so ein ganz wunderbares Bild. Christus angezogen, ihn wie ein Gewand angezogen, also ihn ganz nah an mir, mich schützend, mich wärmend, mich vor Kälte schützend. Ich behaupte, österliches Leben, liebe Gemeinde, das ist Leben in seiner prallsten, das ist Leben in seiner krassesten Form. Denn österlich Leben, das bedeutet, ich gerate in das Kraftfeld Gottes. Und dieses Kraftfeld, das veranlässt jeden Schläfer dazu, aufzustehen. Wir kommen von Ostern her, haben das Fest der Befreiung gefeiert. Und nun diese Woche nach Ostern, vielleicht haben wir so ein bisschen Mühe, dass wir diesen österlichen Schwung, den wir da letzten Sonntag gehört haben, erfahren haben, dass wir diesen österlichen Schwung, dass wir den mit in unseren Alltag reinnehmen. Im Predigttext, den ich euch vorgelesen habe, im Buch des Propheten Jesaja, da geht der Gott Israels durch seinen Propheten Jesaja gegen eine in der Gefangenschaft kraftlos und müde gewordene Gemeinde vor. So ein kurzer Blick in die Geschichte. Nach Babylon, da war das Volk Israel verschleppt worden. Die Bibel sagt, das hatte Gründe. Und ein Grund davon war, dass man ganz gerne mal das erste Gebot übertreten hat. Dass man sich ganz gern mal andere Götter gemacht hat, ganz gern mal Götter anderer Völker angebetet hat. Und dafür gab es die Quittung. Jerusalem, der Tempel Salomos, der dort stand, die Stadt Jerusalem, die lag in Schutt und Asche. Aus dem versprochenen Land, aus dem Land, das Gott Abraham, Isaak und Jakob versprochen hatte, aus dem Land war man schon wieder vertrieben. Aus dem Land, da war man abgeführt von der militärischen Großmacht Babylon. Die müde Haut des Volkes, die wird langsam dick. Der Glaube, das Vertrauen in den Gott der Väter, den Gott, der sich immer wieder in der Geschichte Israels offenbart hat, dieser Glaube, der scheint langsam der Tatsache der Gefangenschaft in Babylon zu weichen für das Volk Israel. Vielleicht leben manche auch von uns ja auch in der Gefahr, kurz vor dem Verzweifeln zu stehen. Hat vielleicht ganz unterschiedliche Gründe. Vielleicht auch, weil wir auch an diesem Sonntag wieder nicht hier gemeinsam in der Kirche Gottesdienst feiern dürfen. Dass wir an diesem Sonntag auch wieder den Gottesdienst aufzeichnen und ins Internet stellen. Für Israel damals, da wirkte Gottes Arm so kurz. Und seine Gegenwart, die war für manche schon richtig unattraktiv geworden. Weil auf der anderen Seite sah man ja die große, die beeindruckende Weltmacht Babylon. Jahwe, der Gott Israels, der steht immer wieder im Streit mit seinem Volk. Seine Stimme, kann man sich an diesem Punkt fragen, vermag sie noch trostspendend in die Volksseele der Israeliten einzudringen? Oder hat man jetzt einen Punkt erreicht, an dem das Gottesvolk im Ganzen in Burnout zu steuern scheint? Das sind die Israeliten und die befürchten schon, dass es keine Lösung gibt, dass es keine Erlösung gibt, dass es keine guten Aussichten gibt und dass die Heimkehr unmöglich ist. Man hat das Gefühl, in der Zeit, in der Jesaja diese Worte an das Volk richtet, der Gott Israels, der Glaube an ihn, der scheint keinen mehr um den Schlaf zu bringen. Der Glaube, der scheint erschöpft zu sein. Man wird zunehmend unempfänglich durch das, was um einen herum geschieht. 70 Jahre ist es her, dass Jerusalem verloren ging und dem Volk das demütigende Exil zugemutet wurde. Und fast alle dieser Augenzeugen, die noch erzählen könnten vom Land Israel, die meisten, die sind tot. Und auch die Erinnerungen, die man hatte, die beginnen ganz langsam zu verblassen. Ganz schnell kann in so einer Situation ein Glaubender auch zu einem Nörgler werden. Frust ermüdet, der Alltag in der Gefangenschaft, der scheint langsam ja zum bürgerlichen Alltag zu werden. Und selbst das Heimweh nach Zion, also das Heimweh nach Jerusalem, das wird langsam erträglich. Die Hoffnung auf Rückkehr, eine Sonntagsrede oder vielleicht besser gesagt eine Sabbatrede, ein frommer Wunsch. Vielleicht wurden auch die Götter der Babylonier so langsam interessant, weil die waren ganz anders als der Gott Israel, von dem man kein Bild machen dürfte. Die waren schillernd, waren glänzend, die hatten tolle Bilder von sich, die hatten ganz tolle Statuen, waren reich verziert in ihren Tempeln. Für das Volk Israel, da liegt alles tief begraben. Unterm Grauschleier von Hoffnungslosigkeit und von Müdigkeit. Vielleicht geht's dem Volk Israel damals so ähnlich, wie es auch heute manchen Christen geht. Vielleicht hatte man sich mehr erhofft. Vielleicht hatten auch in dieser Woche sich manche mehr erhofft, was den Rückkehr in den Alltag angeht, was die Zurücknahme der Maßnahmen gegen das Coronavirus angeht. Jedenfalls damals, da werden sie den Verdacht nicht los, hat der Gott Israels für sie noch einen Nutzen oder ist er nutzlos geworden? Eine tiefe Glaubensmattigkeit, die zehrt und die breitet sich aus wie eine Infektion an der Seele. Da ist der geistliche Kräftehaushalt, der ist aufgebraucht. Das ist kein wanderndes Gottesvolk mehr, so wie man es aus der Zeit mit Mose in der Wüste kannte. Das Wandern, das scheint zum Stillstand gekommen zu sein, das scheint festzusitzen. Unvermeidliches Ergeben und sich in der Fremde einrichten. Die Herkunft und auch die Zukunft, die scheinen langsam zu verblassen. Und Halleluja, lobt den Herrn, dieses wunderbare Lobwort, dieses österliche Halleluja, solche Art von Jubel liegt dem Text aus dem Buch des Propheten Jesaja, wie ich den Eindruck habe, ganz fern. Und der Prophet, der ist auch kein fröhlicher Wecker. Wir werden da im Bibeltext hineingezogen, in das Streitgespräch des hoffnungslosen Falles Israel mit seinem Gott. Der Heilige Geist, liebe Gemeinde, der muss uns heute am ersten Sonntag nach Ostern jetzt mal richtig schön die Ohren anspitzen, damit wir diesen österlichen Nachhall in diesem Jesaja-Text hören, an dem wir an Ostern eingestimmt haben. Der Prophet, der redet im Auftrag Gottes mit Enttäuschten, mit Ernüchternden und Erschöpften. Der verheißungsvolle Prophetentext, der erinnert mich an diese neue Geisteskraft, die der auferweckte Jesus seinen Jüngern am Ostertag einbläst. Und er bläst sie ihnen ja auch in einer Situation ein, wo sie eingeschlossen waren, wo sie sich hinter Türen verbarrikadiert hatten, wo sie eigentlich noch mitten in ihrer Todeswelt drin sind. Er ist es, der sich von sich aus den Zugang verschafft. Von sich aus verschafft er sich den Zugang zu den müden Herzen seiner Jünger. Was macht denn heute einen Menschen munter? Was macht ihn auch vielleicht im Glauben munter oder fit? Ich bin ganz ehrlich, gegenüber irgendwelcher Fitnessprogramme im Glauben, da bin ich eher skeptisch. Und auch gegenüber so nervenden Durchhalteparolen wie Kopf hoch oder wird schon wieder oder gemeinsam sind wir stark. Solche Sprüche, die prallen oft ab und bewirken dann genau das Gegenteil. Auch Trost, das geht schwer von den Lippen. Wir ahnen, wie wenig diese gut gemeinten Worte bewirken. Und wenig Ungelöstes in unserem Herzen sie lösen können. Können billiger Trost und schweißtreibende Parolen aus einer das ganze Volk betreffenden Müdigkeit befreien? der Gott Israels, unser Gott, der geht einen ganz anderen Weg. Der will die Sinne bewegen. Und sein Zuspruch, das Jesaja-Wort, das nimmt das Wunder der Auferstehung, ich finde, das nimmt den österlichen Zuspruch vorweg. Der Schöpfer, der lockt die in sich gekrümmte Gemeinde, der lockt sie aus sich heraus, will ihr Augenmerk zum nächtlichen Sternehimmel richten. Ein solcher Aufblick nach oben in die Schöpfung hinein, nach oben in den Sternenhimmel, der bleibt den Menschen, die gerade keinen Tempel haben, wo sie Gottesdienst feiern können. Und der bleibt auch Menschen, die sich an diesem Sonntag nicht in ihrem gewohnten Kirchgebäude versammeln können. Hebt eure Augen auf zur Höhe, blickt nach oben, sagt Jesaja. Blickt darüber hinaus und erkennt den, der alle Heerscharen, der alle Engel kommandiert, der euch anblickt von dort oben. Am Sternenhimmel, da gibt's Zeichen zu entdecken, die Ehrfurcht wecken, die Menschen ins Nachdenken bringen können, dass nicht alles ein Produkt des Zufalls sein kann, dass da ein Schöpfer ganz konkret seine Handschrift hinterlassen hat. Vielleicht ein lautloses Erschrecken über die Einsamkeit des Ichs unter dem Sternenhimmel. Vielleicht auch ein bewunderndes Erschrecken über unseren wunderbaren Planeten Erde, auf dem sich Gott ein kleines Volk erwählt hat und auf dem er später als Jesus Christus Mensch werden wird. Kann mir der Blick in die Sterne nach Ostern die Ahnung dafür bewahren, dass Gott uns fasziniert? Kann ich staunen über alles Lebendige? Kann ich staunen über die göttliche Kreativität und seine Schöpfungslust? Lässt mich zumindest neugierig werden? Bewegen mich die Worte des Propheten zu einer geistlichen Übung vielleicht in meinem Alltag? Auch mal den Blick zu erheben, den Blick aufzurichten, wenn ich gefangen habe, ich bin in diesem Dunkel hier unten gefangen, bewusst die Blicke zu Gott zu richten. Vielleicht ist es mir gar nicht deutlich, wie geistlich müde ich in meinem Christenleben geworden bin. Und vielleicht ist ja das Eingeständnis meiner nachösterlichen Frühjahrsmüdigkeit schon der Beginn der Erholung. Als ich die Predigt vorbereitet habe, da fiel mir irgendwie so ganz spontan die Selbstbeichte des Tour de France-Siegers Lance Armstrong vor einigen Jahren ein. Was macht müde Männer munter? Dieser Spitzensportler, der brauchte keine Einschlafdroge, der brauchte keine Vergessensdroge, sondern der brauchte das genaue Gegenteil. Der wollte von sich selbst fasziniert sein. Der Selbstverliebte pflegte die Dopingkultur und wollte sich mit solchen Mitteln stark machen. Gedopte Kräfte, angemaßte Siege, ein chemischer Antrieb im Blut. Auch so kann man eine Zeit lang laufen. So kann man eine Zeit lang in die Pedale treten und nicht matt werden, weil man, koste es, was es wolle, am Ende auf dem Treppchen bleiben will. Aber ich frage mich für uns, hält Gott auch ein Therapeutikum für müde Christenmenschen bereit? Oder hat der Schlaf eine heilende Wirkung? Vielleicht erwarten wir was Handfestes. Was macht ein klein und eng gewordenes Herz wieder weit und sehnsuchtsvoll? Welche neue Kraft braucht denn die Kirche, braucht die Gemeinde im Jahr 2020, um wieder Menschen zu erreichen? Welche Medikamente gibt's gegen unsere menschliche Gedächtnisschwäche? Hat das Volk in der Gefangenschaft sich mehr von Gott erhofft? Beweise, dass Babylon einmal zur überwundenen Vergangenheit Israels werden wird. Ich weiß nicht, ob euch der Aufblick zu den Sternen des Himmels tröstet, wenn ihr niedergeschlagen seid. Und zu diesen Sternen, da haben auch die Babylonier aufgeblickt, wollten den Lauf erkunden und haben gedacht, das hat eine Auswirkung auf die Menschen. Kann ich glauben, dass der Gott der Herrscher, dass der Gott Zebaoth, dass der mich aus dieser Höhe anblickt? Die Situation des Volkes Israels damals in der Fremde, ich finde, die ragt auch in die nachösterliche Situation von Christengemeinden hinein. Weil Ostern ereignet sich in der Todeswelt. Ostern, das ereignet sich in einer Welt, die dem Tod verfallen ist. Ostern, das bringt die Wende. Es bewahrt in uns die Sehnsucht der Hoffnung auf den, der niemals sein Interesse an dieser Welt verliert. Wir am Sonntag nach Ostern, am Weißen Sonntag, wir stehen als nachösterliche Gemeinde da. Und manchmal habe ich das Gefühl, uns geht so ein bisschen wie den beiden Emmaus-Jüngern, von denen uns Lukas erzählt. Beide auf ihrem Trauerweg. Der Auferstandene, der ist mitten unter ihnen. Und trotzdem können sie ihn noch nicht erkennen. Der Auferstandene muss ihnen das Brot brechen, muss ihnen die Augen öffnen. Oder die Jünger aus der Lesung vorhin. Angst haben sie gehabt. Wenn ich sagen, hatten die Hosen gestrichen voll gehabt, haben sich eingesperrt. Hatten Angst, von draußen könnte das jetzt Stress geben dafür, dass sie sich zu Jesus bekennen. Oder die andere österliche Geschichte im Johannesevangelium. Die Jünger, die draußen auf dem See unterwegs sind, die Fische für ihren Lebensunterhalt fangen wollen und doch erfolglos sind ohne Jesus. Irgendwie ist das trostlos und desorientiert. Aber ich glaube, darin steckt auch Evangelium, wenn uns das klar machen soll. Wir sind auf das Entgegenkommen des Auferstandenen angewiesen. Wir sind auf die Zeichen seiner Nähe angewiesen. Wir sind auf sein Wort angewiesen, weil wir Angeredete sind. Sein Wort, das richtet sich an uns. Das richtet sich an uns in unseren eigenen eingeschlossenen vier Wänden. An uns in unseren eigenen Todesnächten, in denen wir gefangen sind. Die österliche Erneuerung, die ist kein Teil eines frommen Wellnessprogramms oder schweißtreibender Aktion am äußeren Kirchenrand. Zu der Müdigkeit, die wir nicht aus eigener Kraft verdrängen können, dazu dürfen wir stehen. Und auch zu dem Mangel an Geduld, den wir manchmal meinen, wir würden ihn überlagern mit übermäßig vielen Aktionen. Erst allmählich, erst langsam, da schält sich die Hoffnung heraus, die Hoffnung aus der Katastrophe des Karfreitags. Langsam, da dämmert es den Frauen, da dämmert es den Jüngern. Jesus lebt und will in den Alltag hineinleuchten, will den Alltag verwandeln. Möge uns das österliche Morgengrauen erwecken, in aller Gefangenschaft erwecken. Möge's uns erwecken in unserer Sünde, in unserer Schuld, dass wir das erkennen können. Mögen wir immer dieses Erschrecken von Ostern mitnehmen, wie die Frauen bei Markus, die ans Grab kommen. Dieses Erschrecken, Jesus ist der Lebendige, das einen nicht mehr schlafen lässt. Der Auferstandene, der nimmt uns mit in die Weite hinein. Der nimmt uns mit in eine neue Schöpfung hinein. In ihm, da dürfen wir selbst neue Schöpfung werden. Ich wünsche uns das für diese Woche nach dem Weißen Sonntag, dass wir ganz viele Begegnungen haben mit dem Auferstandenen, dass wir das in unserem Leben erfahren, wie er manchmal langsam, manchmal schnell die Todesschatten vertreiben will. Jesus lebt, er ist auferstanden. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre uns zu Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.
Wir dürfen vor den Auferstandenen kommen, weil er in unserer Mitte ist, weil er uns ganz nah ist, hat er uns versprochen, dass er uns erhören will. Ich möchte euch gerne einladen, jetzt in einen Moment der Stille in Gebetsgemeinschaft zu beten. Ihr könnt das laut tun, ihr könnt das leise tun. Jesus hat gesagt, ich bin da. Jesus hat gesagt, wenn wir in seinem Namen bitten, wird er es uns geben, wird Gott der Vater es uns geben. Und so lasst uns diesen Gebetsdienst jetzt tun. Lasst uns im Gebet vor unseren lebendigen Herrn treten. Auferstandener Herr, komm in unsere Todesschatten hinein. Vertreib in uns jede Form von österlicher Müdigkeit. Weck uns auf. Und so beten wir jetzt Gott den Vater mit den Worten an, die du uns selbst gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich wünsche euch allen einen guten, einen schönen, einen gesegneten Sonntag. Ich wünsche euch ganz viele Begegnungen mit dem auferstandenen Herrn und möchte mich ganz herzlich bedanken bei der Musik, bei der Technik, bei allen, die möglich gemacht haben, dass wir jetzt diesen Gottesdienst feiern können, dass wir ihn im Internet anschauen können. Und so geht in diese neue Woche hinein mit dem Segen des lebendigen, des auferstandenen Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.